26.05.24, Israel im Krieg, Tag 233. Die ganze Welt scheint auf Rafah zu schauen. Die südliche Stadt im Gazastreifen ist plötzlich in aller Munde. Die ganze Welt scheint plötzlich Rafah zu kennen. Ein Ort, den bis vor wenigen Momenten tatsächlich kaum jemand auf der Welt wahrgenommen hat, kaum jemand irgendwie gekannt hat, es sei denn, man war irgendwie familiär verbunden mit Rafah, hat Rafah absolut keine Rolle für niemanden auf dieser Welt gespielt. Jetzt plötzlich ist Rafah nicht nur in aller Munde, sondern auch der internationale Gerichtshof, das ICJ, International Court of Justice, Sie sind mit dem Auge auf Rafah und erwarten und fordern von Israel, dass man alles, wirklich alles tun sollte, um Zivilisten nicht anzugreifen im Raum Rafah. Als würde man in den letzten Monaten absichtlich Zivilisten angreifen. Ich meine, in den letzten Monaten hat sich absolut nichts an der Kriegsführung Israels geändert. Es sind zwei parallele Spuren, von denen ich auch in diesem Podcast immer wieder erzählt habe und erklärt habe. Das eine ist vis-à-vis den Terroristen und das zweite parallel laufend ist vis-à-vis den Zivilisten. Natürlich kann man das nicht 100% immer und überall ganz trennen. Und das liegt nicht an Israel, sondern an der Kriegsführung der Terroristen, die natürlich in Zivilkämpfen und aus zivilen Infrastrukturen ober- wie unterirdisch und Zivilisten, die natürlich auch teilweise, wie ihr wisst, Geiseln bei sich zu Hause festgehalten haben und auch sonst teilweise natürlich eine Art Schutzgürtel für ihre Helden im Gazastreifen darstellen und somit auch die Grenze zwischen Terroristen und Zivilisten nicht immer eine ganz, ganz, ganz klare Grenze ist, sondern sehr viel Grauzone besteht. Dennoch, ihr wisst, mehrere Millionen SMS, mehrere Millionen Flyer, mehrere Millionen Voice Messages, ungefähr über 100.000 mittlerweile Anrufe bei Menschen im Gazastreifen, um sie aus der Schusslinie zu bekommen, um sie vorzuwarnen, damit sie eben nicht Opfer werden dieses Krieges, sondern sich in Sicherheit bewegen und uns unsere Arbeit machen lassen vis-à-vis den Terroristen und nur den Terroristen. Das ist alles, was wir in den letzten Monaten gemacht haben und genau das tun wir auch in Rafah. Und das ist eigentlich mehr oder weniger, was der Internationale Gerichtshof auch fordert und erwartet. Der Internationale Gerichtshof fordert nicht die Einstellung der Kriegshandlungen. Also es ist kein Stoppschild aufgestellt worden. In dem Sinne ist eigentlich die Empfehlung vom ICJ eigentlich kein wirklicher Gamechanger. Das Spannende an der ganzen Sache, wenn man spannend als Wort hier in den Ring werfen kann, ist, dass gerade jetzt, wo das aus Den Haag kommt, gleichzeitig fast parallel kann man sagen, heute mindestens 8 Raketen aus Rafah auf den Raum Tel Aviv geschossen wurden. Auf den Raum Tel Aviv heißt Nord-Tel Aviv, Herzliya, Ra'anana, Bnei Brak und andere Orte im Raum Tel Aviv und nördlich-östlich von Tel Aviv. Einige dieser Raketen sind auch abgefangen worden vom Iron Dome Abwehrsystem, aber man sieht mittlerweile auch sehr viel Videomaterial, zum Beispiel aus der arabischen Stadt Qalqilya in der Westbank, in Judäa Samaria, also in den A-Gebieten der Palästinenser, wo man laute Freudenschreie hört über den Raketenbeschuss auf den Raum Tel Aviv. Und das ist natürlich auch eine bittere Realität, die wieder einmal zeigt, wie dieser Raketenbeschuss, wie auch der 7. Oktober unter nicht wenigen Menschen auf der Gegenseite in den palästinensischen Gebieten und darüber hinaus leider gefeiert wird. Menschen, die eventuell mit Raketenbeschuss, durch Raketenbeschuss ermordet werden könnten, das wird gefeiert in Qalqilya, das wird gefeiert in Rafah und das wird leider auch an nicht wenigen Orten auch in Europa gefeiert. sehr, sehr schwierige Realität, dass nach 7,5 Monaten Krieg und wirklich massivem Einsatz, teilweise in vielen Orten im Gazastreifen, nach wie vor die Terroristen hin und wieder es schaffen, eine so dermaßen schwierige Raketensituation herbeizuführen, wo, ihr wisst, diese Raketen nicht 2 Kilometer, auch nicht 20 Kilometer, sondern aus dem südlichen Gazastreifen auf den Raum Tel Aviv abgeschossen werden. Das sind schon knapp 100 Kilometer, die diese Raketen fliegen. Also das ist keine im Hinterhof gebastelte, das sind keine Böller, wie Antisemiten einem immer gerne beibringen wollen, dass Israel übertreiben würde und die Hamas ja eigentlich gar nicht wirklich feuern würde. Und ja, das ist ja alles übertrieben, das sind ja alles harmlose Geschosse und so weiter und so, was man sich in den letzten Jahren nicht immer wieder anhören musste, auch ich persönlich. Doch wir sehen es in diesem Falle, Raketenbeschuss aus dem südlichen Gazastreifen auf Tel Aviv. Das sind die aktuellen Nachrichten. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass im Endeffekt die palästinensische Terrorbewegung Hamas bzw. Terrorführung im Gazastreifen Hamas mehrere Schutzgürtel hat. Wenn wir ehrlich sind, haben sie nicht nur die israelischen Geiseln, 125 Geiseln nach wie vor, die sich in ihrer Macht irgendwo im Gazastreifen befinden. Sie haben nicht nur die israelischen Geiseln als Schutzgürtel, sondern auch die eigene Bevölkerung, über 2 Millionen Menschen, die ihnen auch als Schutzgürtel dienen. Und wisst ihr, wer ihnen noch als erweiterter globaler Schutzgürtel dient? Etliche internationale Institutionen, internationale Organisationen, internationale Medien, nicht wenige Staaten international, wie ihr mitbekommen habt, allen voran zum Beispiel Südafrika und eine ganze Reihe von anderen terrorunterstützenden Staaten, in dem Sinne zum Beispiel Erdogan in der Türkei oder zum Beispiel auch hier im Raum der Iran und Jemen und natürlich Putin in Russland und darüber hinaus, wenn wir nach Südamerika und Afrika gehen, und auch Nordeuropa. Es fehlt tatsächlich nicht an Staaten, die auch als eine Art Schutzgürtel für die Hamas-Terrorführung dienen. Hinzu kommen natürlich etliche Influencer im Internet auf den verschiedensten Sprachen, die natürlich insbesondere auch von allen möglichen Jugendlichen und Studenten wahrgenommen werden und natürlich auch Stimmung machen. Und das täglich. Prinzipiell wird kaum noch über die Geiseln oder das israelische Leid, vielleicht heute eine Ausnahme, der Beschuss auf Tel Aviv könnte eine kleine Ausnahme für wenige Stunden darstellen, aber prinzipiell wird wenig über die Geiseln berichtet, wenig über das israelische Leid und auch wenig über den Beschuss auf Israel. Der Beschuss aus dem Libanon zum Beispiel und auch sporadisch aus anderen Gebieten findet kaum noch zentralen Platz in der Medienberichterstattung. Es wird fast ausschließlich und das seit Monaten über das Leid der Menschen in Gaza berichtet. Und da frage ich mich immer wieder dieselbe Frage. Wurde so über die Menschen im Irak oder in Afghanistan oder in Syrien berichtet, gesprochen, diskutiert, als der Kampf gegen die Taliban oder den IS oder andere Terrororganisationen geführt wurde von westlichen Alliierten und lokalen Militärs? Das ist eine Frage, die ich hier in den Raum stelle, weil ich persönlich natürlich in den letzten 10, 20 Jahren auch die verschiedenen Kriegsszenarien im Raum Nahe Osten und darüber hinaus wirklich fast aus erster Front, wenn ihr so wollt, als Sprecher des israelischen Militärs natürlich, wo man in den letzten Jahren immer wieder andere Informationen bekommt als der Otto-Normalverbraucher, da hatte ich nie im Gefühl, dass eigentlich irgendjemand sich in Europa oder sonst wo auf der Welt wirklich um die Menschen in diesen Staaten schert, sondern das Ziel war im Endeffekt, Afghanistan von den Taliban zu retten und den Irak und Syrien vor dem IS zu retten. Und wenn man heute hinguckt, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob der westliche Einsatz im Endeffekt sich gelohnt hat, ob er sich ausgezahlt hat oder ob man diese Orte im Endeffekt verlassen hat und sehr viele Menschen dort, besonders Minderheiten, enttäuscht hat, die Moderaten enttäuscht hat, alles, wofür man sich eingesetzt hat, im Endeffekt fallen gelassen hat und diese Orte mit wirklich nicht wenigen zivilen Opfern im Endeffekt sich selbst überlassen hat, bevor man dann wieder zurück in seine westlichen Staaten und Hauptstädte gegangen ist und sich eventuell auf die Schultern klopft und sagt, ja, wir haben uns eingesetzt für eine Verbesserung der Welt, doch nicht wirklich dazu beigetragen. Und das irgendwo am Hindukusch, was natürlich eine ganz andere Situation ist, als wenn hier Israel im Kampf vor der eigenen Haustür, das ist nicht irgendwo in Australien oder irgendwo in Brasilien, wo israelische Truppen im Einsatz sind, sondern tatsächlich teilweise nur wenige Minuten von der eigenen Haustür entfernt. Wenn wir uns die Kibbutz-Lage um den Gazastreifen anschauen oder auch die nördlichen an der libanesischen Grenze Häuser der Israelis, die natürlich seit Monaten nicht bewohnbar sind. Das ist ein Kampf vor der eigenen Haustür. Gab es bei irgendeinem dieser anderen Konflikte, die ich erwähnt habe, Afghanistan, Syrien, Irak, gab es da tatsächlich auch Faschisten, die getarnt als Menschenrechtler an irgendwelchen Unicampussen sich positioniert haben, sie teilweise besetzt hielten und teilweise auch Juden oder anderen Menschen den Zugang nicht gewährt haben? Gab es so etwas, diese Szenen, gab es die auch bei irgendeinem anderen Konflikt? Gab es derartige Uni-Campus-Situationen zum Beispiel, als Putin massiv die Ukraine angegriffen hat? Oder in Syrien 500.000 Menschen im Laufe einiger Jahre ermordet, getötet, gefoltert, misshandelt, vergewaltigt, versklavt wurden? Gab es da an den Unicampussen irgendetwas? Was soll ich sagen? Das ist natürlich eindeutig klar. Jeder von euch, der die Situation kennt und beobachtet, weiß ganz genau, dass es auf keinem Unicampus derartige Situationen gab bei irgendeinem anderen Konflikt. Nur wenn es um die Juden geht, nur wenn es um den jüdischen Staat geht, ist man sich anscheinend in manchen Bubbles einig und muss sich zeigen, muss im Einsatz sein, sei es am Unicampus oder sei es im Internet oder sei es sonst auf welchem Wege. Und wir sehen es ja auch auf internationale Bühne, wie zum Beispiel der Internationale Gerichtshof. Da stehen nicht wenige Menschen, auch im Westen, ich sage jetzt mal weißem Westen, Menschen, die eigentlich für Freiheit, für Demokratie, für westliche Werte einstehen sollten, die schießen komplett jeden Tag gerne gegen die einzige Demokratie im Nahen Osten, gegen Israel. Und das natürlich nur aus einem Beweggrund. Und das ist natürlich Judenhass. Anders kann ich es mir mittlerweile nicht vorstellen. Weil, wenn wir ehrlich sind, welchen Unterschied macht es für den weißen Europäer, ob ein Mohammed in Jemen leidet, ein Mohammed in Afghanistan leidet, Mohammed in Syrien leidet oder Mohammed im Gazastreifen leidet? Warum wird man bei Mohammed im Gazastreifen aktiv und bei den anderen Mohammeds nicht aktiv? Das ist die Frage, die ihr euch stellen solltet, und dann versteht ihr, dass es sich hier um eine ganz, ganz miese Doppelmoral handelt, wo es eigentlich gar nicht um die Palästinenser geht, sondern es geht im Endeffekt um die Juden und um den jüdischen Staat. Aber Israel und die Juden leider tun dem Ganzen auch nicht immer helfen. Ihr habt vielleicht mitbekommen von dem einen Video, was jetzt gerade kursiert, von einem israelischen Reservisten ohne Rang, ohne nichts, vermummt. Man erkennt ihn nicht auf dem Video. Dieses Video kursiert seit gestern. Und in diesem Video auf Hebräisch sagt er, dass das ist fast schon ein Aufruf zu einer Rebellion, weil er sagt, dass er weder dem Generalstabschef gehorchen würde, noch dem Verteidigungsminister, sondern der Einzige, der ihm Anweisungen und Befehle geben könnte und sollte, ist der Regierungschef Benjamin Netanyahu und kein anderer. Und das ist natürlich ein komplettes No-Go. Und soweit ich informiert bin, ist dieser Reservist auch schon erwischt. Man weiß, um wen es sich handelt. Ich nehme an, er wird dafür seine Strafe bekommen. Und er spricht definitiv nicht für weder für die israelische Armee noch für irgendwelche anderen Reservisten. Und im Endeffekt schadet er der Gesamtsache. Weil das sind genau die Videos, die dann natürlich auch in die Hände von allen möglichen Antisemiten geraten, die das natürlich dann zu ihren Gunsten benutzen und daraus viel mehr machen, als es im Endeffekt ist. Wenn wir kurz ins Operative gehen, da habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, in den letzten Tagen am Freitag sind wieder 3 Leichen von Geiseln aus Jabalia im nördlichen Gazastreifen befreit worden. Die 98. Division und in der 98. Division das 75. Bataillon und dann natürlich die Eliteeinheit Yalom, die mit dem Tunnelkampf in erster Linie beauftragt ist, sind auch mit dem Geheimdienst, mit dem Inlandsgeheimdienst, dem Shabak, sind nach geheimdienstlichen Erkenntnissen, sind dann in einen Tunnel rein im Raum Jabalia, nachdem sie dort den Wächter eliminiert haben und haben die Leichen von Hanan Jablonka, Michelle Nissenbaum und Orion Hernandez nach Israel geholt, haben diese 3 Leichen befreit und deshalb sind wir mittlerweile nicht bei 128, sondern bei 125 Geiseln, wovon wir nach wie vor davon ausgehen, dass ein Großteil von ihnen am Leben ist. Am Donnerstag noch wurde ein Terrorist eliminiert namens Deya al-Din al-Sharafa. Er war der stellvertretende Hamas-nationale Sicherheitschef im Gazastreifen und er war unter anderem auch der Kommandeur für die Hamas-Terroristen, die zuständig waren für den Raum, sagen wir mal, wo Zivilisten sich nicht aus der Kampfzone entfernen sollten. Das heißt, es gab diesen Wächter, der stand über anderen Terroristen und diese Terroristen haben dafür gesorgt, dass bestimmte Zivilisten sich aus bestimmten Kampfzonen nicht entfernen. Natürlich nur, um als Kanonenpulver, als Schutzschild zu dienen und den Hamas-Terroristen, also den Helden der Menschen dort, ja, so komisch es klingen mag, ihnen zur Verfügung zu stehen und dieser Terrorist ist weg. Genauso ist auch Yusuf al-Shubaki weg. Auch er wurde eliminiert in der vergangenen Woche. Er war zuständig einer der Zuständigen für die Hamas-Waffenproduktion. Also 2 Namen, die wir kannten, die das israelische Militär auch so veröffentlicht haben. Und der Antiterrorkampf nimmt im Gazastreifen auch zu. In bestimmten Gegenden, wo wir im Einsatz sind, auch die Lothar-Einheit, die Elite-Antiterroreinheit der israelischen Armee, Lothar, Lochama Beterror, die ist auch jetzt im Einsatz in Jabalia, einen der Hotspots der Hamas, natürlich einer der Terrorhochburgen. Und das habe ich von Anfang an immer wieder betont, schon im ersten Monat der Kriegshandlung, als immer wieder gerne vom Flüchtlingslager Jabalia die Rede war, habe ich immer wieder gesagt, Leute, passt hier auf, Flüchtlingslager hin oder her. Im Endeffekt ist das ein palästinensischer Ort seit vielen, vielen Jahren, wo die Hamas eigentlich nahezu jedes zivile Objekt für seine Zwecke missbraucht. Oberirdisch, unterirdisch, Jabalia ist eine Art Militärkaserne oder ein Terrorstützpunkt, wenn ihr so wollt. Und die Zivilisten, die dort wohnen, die dienen eigentlich nur dem Terrorzweck. Weil wer dort natürlich den Ton angibt, in Jabalia, wie an vielen anderen Orten, sind die Terroristen selbst. Und so haben wir jetzt sehr viel Nahkampf, gerade in den letzten Tagen vermehrt Nahkampf in Jabalia, im Norden des Gazastreifens, im zentralen Gazastreifen parallel dazu und parallel als 3. Location auch im Raum Rafah. Das sind die 3 Kampfzonen, wenn ihr so wollt, im Gazastreifen, die derzeit aktive Kampfzonen sind. Und in jeder dieser Kampfzonen passieren natürlich Dinge, gibt es Festnahmen, werden Terroristen eliminiert und es kommt natürlich auch zu Situationen wie zum Beispiel in Jabalia, wo in einer Schule Dutzende Raketenteile und Waffen entdeckt wurden oder in Rafah die Raketenabschussrampe zerstört wurde, neutralisiert wurde, die für den Beschuss auf den Grenzübergang Kerem Shalom zuständig war. Das alles passiert natürlich und das ist ein tagtäglicher Einsatz, wo jeden Tag auch weitere Terroristen und Terrorinfrastruktur eliminiert und zerstört werden. Auch der Inlandsgeheimdienst, habe ich vorhin kurz angesprochen, Shabak, also der Shin Bet, ist auch mittlerweile vermehrt im Einsatz und zwar nicht nur im Verhör von Terroristen, weil es sind zwei Einheiten, die Terroristen in erster Linie verhören. Das ist der Shabak und das ist die 504-Einheit, die 504 des Militärgeheimdienstes, sondern jetzt mittlerweile sind auch Shabak-Mitarbeiter bzw. Kämpfer im Einsatz vor Ort im Gazastreifen und suchen auch das Gespräch mit den Palästinensern vor Ort, wie gesagt, um Informationen zu sammeln, um an Informationen zu kommen. Und ihr seht, das hat in den letzten Tagen mehrmals geklappt. Die Leichen, die drei Leichen, die ich heute erwähnt habe, Hanan, Michel und Orion, sind auch dank der Informationen von Palästinensern. Im Endeffekt kommt man auf kaum einem anderen Weg ran an den Ort der Geiseln, irgendwo tief in Terrortunneln, die teilweise natürlich auch mit Sprengsätzen beladen sind und äußerst gefährlich sind, wenn man diese Tunnel betritt. Auch die humanitäre Situation im Gazastreifen haben wir natürlich hier im Auge und da gibt es natürlich auch Lastwagen, die nach wie vor aus Ägypten, aus Kerem Shalom, aus Erez nach Gaza reingelassen werden. Allein in den letzten Tagen 232 Lastwagen mit Mehl für die Bäckereien im Gazastreifen und das natürlich fürs World Food Program, das WFP. Sehr wichtig, dass dort die Bäckereien am Laufen gehalten werden. 132 Hilfslastwagen aus Jordanien wurden reingelassen. 352.000 Liter Benzin wurden reingelassen in den Gazastreifen, um Krankenhäuser und auch die humanitäre Zone in Al-Muazi und andere Orte in Betrieb zu lassen. Hinzu kommen knapp 2.000 Paletten, die über den temporären Hafen, der in Zusammenarbeit mit den Amerikanern auf die Beine gestellt wurde, beziehungsweise aufs Wasser gestellt wurde, knapp 2.000 Paletten mit Hilfsgütern, die auch in den Gazastreifen reingelassen wurden. Das heißt, aus allen Richtungen, tatsächlich Süden, Osten, Norden und vom Wasser, wird humanitäre Hilfe jeden Tag in den Gazastreifen reingelassen, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Blick nach Libanon, wo leider es auch nicht ruhiger wird. Allein in den letzten Tagen gab es Beschuss auf mehrere Ortschaften im Norden, unter anderem Manara, aber auch Dovev. Und in Dovev wurde zum Beispiel eine Synagoge getroffen und auch ein Kindergarten, ja, im Ort Dovev. Das israelische Militär ist dann natürlich im Ping-Pong-Verfahren immer wieder auf Reaktion, nicht wirklich Aktion, nicht wirklich Initiative, sondern nach wie vor Reaktion. Und der Beschuss findet in erster Linie auf die Ortschaften statt, wo die Terrormiliz Hezbollah ihre Terrorzentralen tatsächlich sehr breit aufgebaut hat, wie zum Beispiel in El-Khiyam, Aita Ashab, Kefar Kile, Markaba und Khula. Das sind die Orte, die allein in den letzten Tagen auch beschossen wurden, um die Terrormiliz Hezbollah immer wieder auch zu treffen. Aber auch nach 7,5 Monaten leider hier keine Verbesserung der Lage. Die Menschen im Norden Israels, die da sind, leben in Gefahr. Und die nicht da sind, zwischen 60 und 100.000 Menschen, die irgendwo im Raum Tiberias oder Haifa oder irgendwo im Zentrum des Landes leben, können es nicht erwarten, endlich wieder zurück in ihre Wohnungen, in ihre Häuser, in ihre Orte im Norden Israels zurückzuziehen. Und es ist wirklich bedauerlich, dass all diese Menschen eigentlich auch von der internationalen Community komplett missachtet werden. Es juckt eigentlich niemanden, auch nicht in Deutschland oder kaum jemanden, was diese 60 bis 100.000 Menschen in Israel durchmachen, die nicht in ihren eigenen vier Wänden im Norden Israels leben können, wie vor dem 7. Oktober. Das ist auch eine Art menschliche Katastrophe, das ist auch eine Art humanitäre Katastrophe, auf die leider nicht geachtet wird, die nicht besprochen wird, die auch kaum in den Medien auf Gehör stoßt. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, weil ich ja hier natürlich immer wieder auch gerne aus verständlichen Gründen nehme ich an, weil ich natürlich komplett hinter der israelischen Seite stehe, hinter der israelischen Flagge stehe, hier auch niemandem was vormachen will, dass ich irgendwo zwischen Israel und den Palästinensern oder zwischen Israel und dem Libanon irgendwie als Mittelsmann unterwegs bin. Nein, bin ich nicht. Ich stehe zu 100% auf israelischer Seite. Doch versuche ich auch, die Gegenseite wahrzunehmen. Ich versuche auch, das Leid der Gegenseite zu sehen. Und das habe ich in diesem Podcast auch immer wieder angesprochen. Und dennoch wird mir immer wieder vorgeworfen, und nicht nur mir, Arie, sondern auch dem Staat Israel, dass wir angeblich absolut keine Empathie für die Palästinenser hätten. Das Problem ist bei diesen Leuten, die mit diesen Vorwürfen kommen, dass genau diese selben Leute erstmals prinzipiell wahrscheinlich meinen Podcast nicht hören und zweitens sie eigentlich der Gegenseite bzw. den Gegenseiten nichts vorwerfen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, während mir vorgeworfen wird, dass ich zu wenig Empathie habe, sind dieselben Leute irgendwo nicht im Einsatz, um vielleicht mal Al Jazeera oder Erdogan in der Türkei oder den iranischen Staatsmedien oder anderen Propagandakanälen oder Influencern mal irgendwie einen Brief zu schreiben oder sonst was, einen Kommentar zu hinterlassen, ob sie denn auch einmal eventuell einen jüdisch oder Juden oder Israel empathischen Beitrag bringen könnten oder ob sie komplett nur die Terrorseite widerspiegeln. Und hier sind wir wieder bei Doppelmoral, weil was mir und auch dem Staat Israel immer wieder vorgeworfen wird, die Forderungen und die Erwartungen, die hat man nicht von den Gegenseiten. Und das ist wirklich ungerecht. Es ist wirklich nicht in Ordnung, den ganzen Tag rauf und runter Juden und Israel dies und jenes zu erwarten und zu fordern. Und da kommt dann natürlich auch immer wieder gerne der Spruch, ja, aber Israel ist ja die einzige Demokratie im Nahen Osten und deswegen haben wir andere Erwartungen. Ja, wie klingt das denn bitte? Wird jetzt Israel dafür bestraft, dass es die einzige Demokratie hier im Nahen Osten ist und muss mehr liefern als alle anderen drumherum? Und wir liefern ja, Israel tut ja sein Möglichstes. Und sehr viele Israelis sind auch von Anfang an tatsächlich in einer Situation, wo man vom Staat eigentlich viel mehr Einsatz fordert. Und der Staat tut es nicht und lässt auch das Militär nicht mehr tun, weder im Libanon noch wirklich im Gazastreifen, weil man natürlich besonnen, langsam, so präzise wie möglich vorgehen möchte, um niemanden unnötig zu gefährden, um im Endeffekt auch nach Völkerrecht vorzugehen. Doch das alles wird irgendwie nicht ganz wahrgenommen. Am Ende sehen wir, der Internationale Gerichtshof und auch der Strafgerichtshof, ihr Blick ist fast ausschließlich im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, auf Israel gerichtet. Und in erster Linie leider nicht auf die Ursache, nicht auf den Angreifer, nicht auf den Terror. Und das spielt im Endeffekt, wenn wir es weiter, diesen Gedanken weiterführen, es spielt im Endeffekt den Terroristen in die Arme. Und ich weiß nicht, warum, wem das etwas bringen sollte. Den Palästinensern bringt es ganz sicherlich nichts. Sie sollten eigentlich geschlossen gegen den eigenen Terror kämpfen, weil der eigene Terror sie im Endeffekt zurückhält von einem normalen Leben Seite an Seite mit Israel. Ich war übers Wochenende im Süden Israel mit der Familie in Eilat, ein Badeort am Roten Meer, wo man im kalten Wasser, wirklich kalten Wasser, die Hitze von oben auf den Schultern und auf den Kopf, in meinem Fall auf die Glatze, abbekommt. Und wenn man da so im Roten Meer schwimmt und nehmen sich die Bergkulisse von Israel und Jordanien runter nach Ägypten auf der anderen Seite und auf der anderen Seite runter nach Saudi-Arabien um sich herum hat, wünscht man sich tatsächlich irgendwie, dass es doch wieder irgendwie ruhiger wird und friedlicher wird. Und man wünscht sich eigentlich, den Kopf frei zu bekommen von all diesen ganzen negativen Situationen und Zwischenfällen, die uns jeden Tag begleiten und das seit dem 7. Oktober. Doch leider muss ich gestehen, selbst an diesem Badeort, wo man im Wasser gemütlich schwimmt und die Bergkulisse beobachtet und eigentlich auf positivere Gedanken kommen sollte, hat mich die Situation, dieser Krieg und insbesondere die 125 Geiseln und insbesondere die Frauen unter ihnen haben mich keine Minute in Ruhe gelassen. Die Gedanken sind nach wie vor bei ihnen und die Gedanken werden auch bei ihnen bleiben, bis sie alle in Freiheit sein werden.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.